herzlich willkommen bei einer Gastfolge beim Polygamia Podcast.
Polycast.
Von polygamia.de. Ist der Blog dazu, oder?
Vermutlich.
Okay, ich habe das neulich noch bei den Filmlöwinnen gehört, wo Lara ja auch dabei ist.
Stimmt.
Und jetzt habe ich es nur so halb im Kopf behalten.
Den Blog habe ich aber auch nur ein, zwei Mal besucht, weil man da das Logo so schön zurückschnalzen kann. Mehr habe ich da noch nicht gemacht.
Du bist ein Spielkind.
Ja, das ist aber auch schön da. Das ist ein schöner Blog mit schönen Beiträgen und schönen Texten. Leider zu Themen, die mich nicht so interessieren. Videospiele und so viel und so, ja.
Ja, okay. Wer bist du denn?
Ja, ich bin Steffen, ich bin der Nerd.
Du bist der Nerd. Ich bin die Freundin vom Nerd, ich heiße Kathi.
Guten Tag.
Hallo.
Mich kennt ihr vielleicht schon, weil ich schon ganz oft hier zu Gast gewesen bin beim Polycast. Du noch nicht?
Nee, ich bin neu hier. Muss mich mal umgucken.
Du bist die Neue.
Ja.
Du bist die Neue. Genau. Und gemeinsam podcasten wir bei allen Produktionen aus dem Nerd-Nerd-Nerd-Podcast-Universum, was sich in den letzten, ja mittlerweile 7 Jahren, wir haben jetzt ungefähr am Geburtstag tatsächlich, seit mittlerweile 7 Jahren, um ja viele Bereiche der Popkultur herum podcastet. Und inzwischen zu einem schon sehr film- und serienlastigen Ding geworden ist.
Das stimmt.
Ja.
Das stimmt. Früher war mal mehr Comics.
Früher war mehr Comics, genau. und das kommt jetzt so langsam wieder. Ich mache auch immer noch mal zwischendurch so eine Comic-Sendung. Jetzt im September machen wir mal wieder eine. Genau. Wir haben verschiedene Projekte. Dazu dann mehr am Ende der Sendung, hätte ich gesagt.
Finde ich gut. Wir sind nämlich hier, um einen Gastbeitrag zu machen und haben dazu einen Film geguckt.
Wir haben einen Film geguckt, weil der Polycast ist ja vor allem ein Film und auch so ein bisschen Videospiel und auch so ein bisschen Comic-Podcast, ein bisschen was von allem. Ja. Und ich höre halt vorrangig die Film-Podcasts und auch in den Film- und Serien-Podcasts war ich halt meistens zu Gast und das ist so mein Milieu.
Genau. Außerdem, also auch ich bin bei Filmen mehr zu Hause als bei Computerspielen.
Das verstehen jetzt nur wir.
ja, das ist richtig.
Genau. Ja, wir haben von Lara die Einladung bekommen. Schönen Dank für die Einladung, doch eine Vertretungsfolge zu machen. Und Laras expliziter Wunsch war, mach doch mal was zu Kamen Rider.
Und ich so, yay.
Und ich so, bist du dir sicher? Und weiß ich nicht, also Laras Wunsch komme ich da gerne nach. Ich habe dann kurz überlegt, möchte ich sagen, was wir besprechen, weil auch das Kamen Rider Franchise ist ein Franchise, was es halt schon sehr, sehr lange gibt und was sehr, sehr viele Serien, Filme und andere Dinge halt so hervorgebracht hat. Und da habe ich schon was versucht zu nehmen, was auch in Deutschland erschienen ist, was auch in Deutschland Bezug hat. Ich weiß nicht, darf ich dich erstmal fragen, jetzt vor dem Film, was wusstest du von Kamen Rider? Was war dir da bewusst?
Wir haben mal versucht, einen Schläferz-Film zu gucken, der eine Parodie auf das Ganze war, glaube ich. Hentai Kamen irgendwas?
Wir haben Hentai Kamen nie gesehen.
Nein?
Nein.
Haben wir da nur drüber gesprochen?
Ja, bestimmt.
Egal.
Also den gibt es als Schläferz, ja. Aber Hentai Kamen selber haben wir nie gesehen. Also
okay.
Wenn ich ihn nicht gesehen habe, hast du ihn auch nicht gesehen. Und warum solltest du ihn alleine gucken?
Ich habe manchmal Schläferz geguckt, bevor ich dich kannte.
Das tut mir leid.
Ja, mir auch. ich wusste, dass das einhergeht mit, naja, so einer Art Superhelden, die sich verwandeln können, also so zwei Identitäten haben, ein bisschen wie Superman auch, eine bürgerliche, und dann verwandeln sie sich, nur dass sie im Gegensatz zu Superman einen richtigen Helm auf dem Kopf haben, wo man tatsächlich das Gesicht nicht sehen kann. Weshalb sie ein bisschen besser getan sind. Es gibt verschiedene Serien dazu. Ich weiß, du hast die Amazon Riders geguckt, da habe ich ein bisschen mitgeguckt. Aber nicht viel. Und es ist hauptsächlich, also ich kann es nur aus meinem begrenzten Erfahrungshorizont mit den Power Rangers so ein bisschen vergleichen. Also in der Regel mehr als eine Person, wobei es auch Reihen gibt, wo es nur eine Person ist, die gegen irgendwelche fiesen Monster, Roboter, was auch immer, aus dem All, aus dem Untergrund oder einer anderen schurkischen Region antreten muss, um die Welt zu retten.
Du hast im Prinzip schon 2, 3 Sachen sehr richtig gesagt und auch der Bezug zu den Power Rangers ist definitiv passend. Kamen Rider ist in Japan, das ist eine japanische Genre-Gattung, hätte ich fast gesagt, oder Filmgattung, in den 70ern in Japan entstanden, und zwar erfunden worden von, das muss ich jetzt leider ablesen, vom Mangaka Shotaro Ishinomori, der damals so einen maskierten Helden erfunden hat, der hatte dann aber noch so einen Totenkopf, als Helm in der Manga-Geschichte. Und das wollte man fürs Fernsehen dann eben ein bisschen hübscher haben und hat dann eben zusammen mit Ishinomori diesen Kamen Rider erfunden. Der Kamen Rider ist eigentlich ja so wie so ein Heupferd, wie so ein,
ja, so eine Heuschrecke.
Heuschrecke halt, ja. Ist mit so einem Heuschreckenhelm aufgestattet, sind eigentlich Cyborgs, also die können sich eben in diese Heuschrecken-Roboter-Gestalt verwandeln, haben dann immer so einen feschen kleinen Seitenschal um, der so ein bisschen im Wind weht. Und die fahren viel auf Motorrädern rum. Daher kommt eben dieser Name Kamen Rider. Kamen Rider heißt eigentlich, und du hast gerade Hentai Kamen genannt. Mhm. Kamen heißt nichts weiter als maskiert oder Maske. Und Rider kommt daher, weil sie gerne eben auf Motorrädern rumfahren. Und genauso wie es eben bei den Power Rangers ist, was im Grunde genommen die amerikanisierte Bearbeitung einer japanischen Langzeitserie namens Super Sentai ist, gab es den Kamen Rider auch tatsächlich mal kurzzeitig in Amerika, über 13 Folgen, was auch in Deutschland unter dem Namen Mask Rider ausgestrahlt worden ist.
Ja, das ist eine folgerichtige Übersetzung.
Genau. Hat nur 13 Folgen erreicht, auch im deutschen Fernsehen nicht besonders erfolgreich gelaufen, hat nicht genug Spielzeug verkauft und wurde danach nie wieder gemacht. Aber wenn man sich an seine Kindheit zurückerinnert, ungefähr so alt ist wie wir, dann wird man vielleicht auch parallel zu den Power Rangers, da gab es auch Crossover und Überschneidung, an Mask Rider erinnern. Und das dürfte so ein bisschen der Bezug sein, den vielleicht ein paar Leute haben. Ja, das Genre nennt man Tokusatsu, was im Grunde genommen nichts weiter heißt als Filme mit Special Effects oder Special Filming. Und wenn man Tokusatsu sagt, dann meint man eigentlich diese Henshin Heroes, also Verwandlungshelden, die halt eben diese zwei Identitäten haben. Das heißt, man hat einmal die menschliche Identität und dann machen die so eine Pose. Es gibt ein paar Blitze im Bild und viele bunte Farben und dann steht eben der Superheld da. Mhm. Ich habe gerade ein bisschen gelogen, was die deutsche Ausstrahlung angeht, weil das entfällt immer ganz gerne. Damals auf, ich glaube, RTL 2 dann irgendwann lief noch Kamen Rider Dragon Knight. Okay. Aber auch nicht besonders erfolgreich, irgendwann in den 2000ern. Das war die amerikanisierte Fassung von Kamen Rider Ryuki. Das lief auch in Deutschland, aber auch nicht besonders erfolgreich.
Warum eigentlich
nicht? Das werden wir gleich feststellen. Das werden wir gleich definitiv feststellen, warum das hier in Deutschland nicht so richtig Fuß fassen konnte. Was wir heute besprechen, ist ein Tokusatsu-Film nicht aus Japan. Das kommt eigentlich mal ins Eingemachte. Mhm. Und ihr werdet es wahrscheinlich schon im Titel des Podcasts gesehen haben. Wir besprechen einen Film namens Frankensteins Kung-Fu-Monster. Ein Film, der hier in Deutschland auch in den 70ern gelaufen ist, der auch eine deutsche Synchronisation bekommen hat, der grob, ja, im Grunde genommen eine Adaption von Kamen Rider ist.
Was hat denn jetzt aber der Frankenstein damit zu tun?
Nun ja, bei uns im Podcast Bereich gibt es auch das wunderschöne Format des Königs der Podcast, was ein Podcast ist, worum es halt hauptsächlich um diese Kaiju-Filme geht. Auch eine Art von Tokusatsu, also eben auch Filme mit Special Effects, aber wo es halt eben hauptsächlich um Monsterfilme geht. Und wie man das vielleicht von den Godzilla-Filmen kennt, Godzilla, das bekannteste aller Kaiju, da ist es dann ganz häufig so, Frankensteins Monster gegen andere Monster oder Frankensteins Monster Dämonen aus dem All oder Frankensteins Monster jagen Godzillas Sohn oder weiter und so fort. Und man war in den 70ern halt der Meinung, dass Filme mit dem Namen Frankenstein im Titel halt mehr Leute ins Kino locken. Und deswegen heißt dieser Film halt eben Frankensteins Kung-Fu-Monster. Und das ist ja wahrscheinlich dann im Laufe des Filmes dann auch aufgefallen, taucht dann plötzlich irgendein Charakter namens Dr. Frankenstein in diesem Film auf, den man auch überhaupt nicht sieht.
Also nee, der wird nur benannt. Der ist irgendwo im Hintergrund und zieht Strippen oder auch nicht.
Genau. Und das ist dann eben so dieses, naja gut, dann kann man das Ganze auch Dr. Frankensteins Monster nennen und dann kämpfen die Helden in diesem Film praktisch gegen diesen Doktor. Das ist die Herleitung für diesen Frankenstein-Aspekt.
Ja, ist spannend. Gibt ja noch ein paar andere klassische Charaktere. Der Scorpion King ist mit dabei.
Leider nicht dargestellt von The Rock.
Sehr schade.
Wie es bei uns Usus ist, weil ich das nicht besonders gut kann und ich weiß, dass das heute eine besondere Herausforderung ist für dich. Weird. Möchtest du die Story des Filmes zusammenfassen? Wir spoilern übrigens diesen beinahe 50 Jahre alten Film. Es tut mir wahnsinnig leid. Und ich möchte dir mal, das habe ich währenddessen auch schon mal gepostet, als wir den Film uns angeguckt haben, nämlich das Filmplakat zeigen. Und vielleicht beschreibst du einfach mal das Filmplakat ein bisschen.
Ja. Wir sehen etwas, das aussieht wie King Kong, der eine Kamen Rider Maske aufhat und einen Wrestlergürtel um. Mhm. Auch die Größe von King Kong. Also im Hintergrund ist ein Hochhaus zu sehen, das wie das Chrysler Building aussieht.
Oder das Empire State Building. Ich bin mir da auch nicht so hundertprozentig sicher.
Ja, das mit dem Geschwungen, das glaube ich, das Chrysler Building. Das Empire State ist ziemlich gerade einfach nur und recht langweilig von unten. Und dieses Ding geht gerade bis zum Gürtel von dem, von diesem Godzilla-artigen Ding so. Mhm. Also das ist wirklich nur halb so hoch. Und ringsrum laufen auch Menschen, die sehr klein sind, also so hoch wie der Fuß von diesem Viech, mhm, durch die Gegend. Fliegen, springen, fahren auf Motorrädern davon. Zwei sind offenbar aus einem Hubschrauber gefallen. Hab ich das weggeblinzelt?
Nein, nichts davon passiert im Film.
Nein.
Das heißt,
also wirklich, Motorräder sind da.
Motorräder sind da. Der Film spielt halt nicht mal in Amerika.
Nee.
Das ist halt der Punkt. Also wenn du sagst Chrysler Building, wir hatten, glaube ich, bei uns neulich auch einen Film mit dem Chrysler Building. Nichts davon passiert irgendwie im Film. Den Wrestlergürtel, den du beschreibst, das, ich weiß nicht, ob das Symbol im Film selber zu sehen ist, aber das ist das Symbol der Organisation Shocker, die halt eben diese böse Organisation ist, die da in diesem Film immer wieder angesprochen wird. Ich glaube nicht, dass General Skorpion dieses Symbol trägt, aber hier für dieses Plakat hat man dieses Symbol komischerweise benutzt. Ich finde das spannend, weil da eben in diesem Plakat unfassbar viele Versatzstücke von Kamen Rider enthalten sind. Aber, also ich glaube, wenn ich so durchzähle, sind hier allein auf diesem Plakat schon 5 Kamen Rider abgebildet, aber im Film kommen nur 4 vor. Also es ist
es ist ein sehr freigestaltetes
Plakat. Freigestaltetes Plakat. Ja, und auch so diese Skelettkrieger, die du angesprochen hast, die findet man dann eben auch bei den Power Rangers wieder. Das sind diese, ja, im Englischen heißen sie Putties, weil die auch so Knete gemacht worden sind, die immer so durchs Bild laufen, wo die Power Rangers so drauf ist, dieses Fußvolk, also diese Fußsoldaten der Bösen.
Ich versuche mal mein Glück. Du darfst mich gerne unterbrechen, ergänzen, wie auch immer.
Sehr gerne.
Es gibt schon einen Super Rider, heißen die, glaube ich, also, hier.
Genau, das muss ich mal zusagen. In der deutschen Fassung, es gibt mehrere Filme in dieser Reihe, davon sind 3 glaube ich, entstanden und 2 gibt's auf Deutsch. Einmal eben diesen Frankensteins Kung-Fu-Monster und dann dessen Fortsetzung Krieg der Infras. Und in diesem Fall werden die Kamen Rider Super Riders genannt.
Genau. Zu Beginn des Films und der wird in seiner menschlichen Gestalt Zeuge, wie irgendein Mensch von etwas angegriffen wird und sich daraufhin auflöst. Also der zerläuft so zur Suppe.
Ich glaube aber tatsächlich, dass es die ersten. Ich werde auch gleich noch ein bisschen weiter über Kamen Rider erzählen, aber es gibt schon 2 Riders.
Okay, das kann sein, dass es auch schon 2 gibt. Jedenfalls beobachtet einer eben, wie sich der eine Mensch in Suppe auflöst und wundert sich, wie das denn sein kann, weil das machen Menschen normalerweise nicht, auch in diesem Universum nicht. Und guckt sich so ein bisschen um in dunkler Nacht und stellt dann fest, da ist irgendwas, irgendwer, der ihn verfolgt hat. Und der sitzt jetzt am Steuer eines Wagens und versucht, ihn zu überfahren. Das findet er nicht so gut, er kann aber auch ausweichen. Bespricht sich daraufhin mit so einem älteren Menschen, der weiß, dass er so ein Superrider ist. Die wollen zusammen losgehen und einen weiteren Rider, glaube ich, warnen auch tatsächlich und sagen, hier, wir müssen mal mit dir reden. Und er sagt, ja, alles klar, ich drehe nur noch eine Runde auf meinem Motorrad und wird dabei von einer Explosion getroffen. Also irgendwo scheint in seiner Nähe eine Rakete eingeschlagen zu haben. Der erste Rider will dem auf den Grund gehen, während der ältere bei dem zweiten vom Motorrad gestürzten bleibt, bis der Krankenwagen kommt. Da kommt auch ein Krankenwagen. Findige FilmguckerInnen werden es vielleicht schon wissen. Der erste Krankenwagen ist nie der richtige. Die steigen trotzdem ein, weil offenbar gucken die nicht so viele Filme und stellen dann fest, oh Moment, das sind die Bösen, die wollen uns was spritzen, womit wir uns auch in Suppe auflösen. Offenbar möchte jemand diese Superrider auslöschen. Die haben so ein Mittelchen empfunden, dem einen wird es auch als Kaffee untergejubelt und nur weil seine Freundin ihn erschreckt und er die Tasse fallen lässt, stellt er eben fest, dass das irgendwie ganz gut war, dass sie ihn erschreckt hat, weil der Kaffee kein Kaffee war.
Der brennt 2-mal.
Richtig. Das 2. Mal merkt man aber meistens nicht mehr. Nee. Und das führt eben dazu, dass die Superrider erstmal darauf aufmerksam werden, dass es jemand auf sie abgesehen hat. Das ist benannter Scorpion King, also so ein...
General Skorpion.
General Skorpion wird er hier genannt. Ich nenne ihn jetzt Scorpion King. Weil, und der tritt dann auch in Erscheinung. Der hat so einen kleinen Tempel. Der hat so einen leuchtenden Skorpion auch hinter sich an der Wand, aus dem manchmal eine Stimme kommt. Und der baut verschiedene Fallen im Laufe des Films auf, um die einzelnen Rider eben auszulöschen. 2 von denen geraten in so einen komischen Strahl, in dem Wellen sind, die sie zermatschen sollen, also die Zellen auflösen, werden dabei von einem Dritten gerettet, der verletzt wird, woraufhin sie beschließen, um ihn zu retten, ihn auch zu einem Cyborg zu machen, damit er auch ein Superrider wird und dann wird er V3.
Genau. Superrider V3.
Superrider V3. Und fängt an, die anderen beiden zu unterstützen. Die müssen ständig gegen so schwarz angezogene Typis mit einem Skelett auf diesem schwarzen Anzug drauf.
Also ihr kennt wahrscheinlich dieses billige Halloween-Kostüm, was man so kaufen genau kann, so. Wo das Skelett halt so vorne drauf gedruckt ist. So rennen die hier halt rum.
Genau. Und sie kriegen mit, dass dieser General Skorpion hinter einem bestimmten Element her ist. Irgendeine Form von Calcium.
Minium oder Medium Calcium.
Mini-Calcium, Medium-Calcium, man versteht es nicht genau.
Verduschelt sich in der deutschen Übersetzung so ein bisschen.
Genau. Ja. Wahrscheinlich haben sie es auch nicht richtig verstanden.
Nee. Würde mich nicht wundern.
Genau. Und es gibt einen Wissenschaftler, der weiß, wo große Mengen von diesem Calcium gelagert sind. Und mit Hilfe dieses Calciums kann der General Skorpion sozusagen das komplette Leben auf der Erde vernichten und allem voran erstmal die Superreiter, damit er da Alleinherrscher sein kann. Das wollen sie ja immer alle.
Genau.
Ich finde das ein bisschen anstrengend, alleine zu herrschen, aber bitte.
Vor allem, wenn man erst die Erde zerstört und dann herrscht, was hat man denn dann noch zu beherrschen? Da macht sich halt auch keine Gedanken drum.
Käfer, warte ab, bis die Armee kommt.
Aber die Käfer will er doch auch auslöschen.
Nein, die sind nur Kollateralschaden, aber nicht Ziel. Und wenn die überleben, ist ihm recht, glaube ich.
Naja, gut. Über die Wirksamkeit von schurkischen Plänen reden wir vielleicht an anderen Stellen nochmal.
Richtig. Jedenfalls hatte der General Skorpion schon einen Wissenschaftler von der Erde in seinen Fängen, der ihm verraten sollte, wo diese großen Vorkommen von dem Medikalzium sind. Der konnte gerade so fliehen, halb gerettet werden, stirbt aber und beauftragt die beiden Superrider, die ihn gerettet haben, sich um seine Schwester zu kümmern.
Die wüsste auch, wo das Zeug dann eben ist.
Ganz genau.
Also der gemeinsame Vater ist eben auch dieser Wissenschaftler, der das versteckt hat, mehr oder weniger. Mhm. Und die können das halt, also die Schwester soll eine Karte haben. Ich glaube, so ist es irgendwie
so, genau. Die Schwester wird auch ausfindig gemacht, weil hier ist ein kleiner Junge, der in so einem Halbsatz sagt, er wäre der Enkel von dem Wissenschaftler.
Irgendwie sowas, ja.
Und der weiß, wo die Karte versteckt ist, in so einem Tempel. Es hat was von so einem Urnen, von so einer Urnenwand mit lauter so kleinen Götterfiguren aufgereiht. Und da fischt er die Karte raus, zusammen mit dem älteren Typen, der die Superreiter betreut. Und der Frau,
also über den Jungen müssen wir gleich auch nochmal gesondert sprechen, weil das ist auch noch so ein Trope in diesen Tokusatsu.
Genau, das ist so eine wichtige Rolle in diesem Film.
Genau.
Die finden diese Karte und eigentlich ist ein Superrider in seiner Menschengestalt bei ihnen und hat versprochen, draußen zu warten und aufzupassen. Nichtsdestotrotz gelingt es den Schurken, sie zu überwältigen und den dreien die Karte abzuluxen. Da ist schon so ein erster Monsterkrieger mit dabei. Ich weiß gerade nicht mehr, ob es der Stier mit den Kanonen auf der Schulter ist oder das Warzenschwein oder ich, keine Ahnung, da waren ein paar dabei.
Oder der Ameisenbär oder weiß ja geil, was die Schlange oder die Schlange mit den Schwertern und die Kobra. Und weißt du, da reden wir auch gleich nochmal drüber.
Jedenfalls so ein paar Skelettkrieger irgendwie. Und die huschen von diesem Tempel weg mit dem Jungen unterm Arm und mit dieser Karte, die sie geklaut haben, in so ein nahegelegenes Wäldchen. Da werden sie aber von einem Superrider gestellt, der die dann vertreibt, den Jungen befreit und tatsächlich auch die Karte an sich bringt. Mhm. Und sich dann den anderen herbeigeeilten Superrider vorstellt als der vierte Rider. Und es stellt sich raus, dass es eben diese Schwester, die sie finden sollten.
Vermuten wir.
Ja, wir sind nicht so ganz sicher, aber ich glaube schon, dass sie das ist.
Also ich hätte auch gesagt, das ist die Schwester. Warum sollen sie denn jetzt, also gerade aus der Zeit, noch eine weitere weibliche Figur in den Film einführen? Mhm. Also eine weibliche Figur in einem dieser Filme ist schon revolutionär genug.
Genau, also eine war schon da und durfte gerettet werden.
Genau.
Und jetzt kommt eben diese zweite. Die hat aber auch eben volles Kostüm, volle Funktionsfähigkeit, Kampffertigkeiten etc., schließt sich den Ridern an.
Und sagt auch, dass sie wirklich zu einem Rider gemacht worden ist. Also es ist wirklich so eine Umoperation zum Roboter. Also es ist wirklich ein aktiver Akt in dem Moment. Ja. Du wirst dann also wirklich zum Cyborg in dem Moment.
Genau. Ja. Die hatte die Karte auch wieder zurückgeluxt, wo dieses Calcium versteckt ist.
Medium-Calcium.
Medium-Calcium.
Man weiß es nicht.
Medium mit Sprudel. Und zusammen versuchen sie eben zuerst an dieses Calcium zu kommen und diesen Generalskorpion auszuschalten. Genau. Es kommt dann zu einem großen Showdown-Kampf.
Zu einem Handgemenge, würde ich mal sagen.
Wo erst schön brav alle Monsterkrieger irgendwie auf einer Hügelkette antreten nebeneinander und sich kurz vorstellen.
Genau. Ich bin das Schlangenmonster, ich bin das Kobra-Monster, ich bin das Käfermonster.
Ich bin das Stachelmonster.
Ich bin das Kampfmonster. Und dann kommt einer, der sich, der irgendwie aussieht wie eine Fliege, der sagt dann, ich bin das Kung-Fu-Monster. Hä? Das ist irgendwie so ein bisschen. Also der Vorletzte ist das dann.
Ja. Und er hat aber auch keine herausragende Funktion. Also nicht, dass man vom Titel jetzt Dr. Frankensteins Kung-Fu-Monster sagen könnte, das ist das anführende Monster, das dann irgendwie den Kampf hauptsächlich gestaltet. Nein, es ist.
Ich gehe auch einfach davon aus, dass dieses Monster deswegen Kung-Fu-Monster in der deutschen Version heißt, um den Titel des Films in irgendeiner Art und Weise. Weil eigentlich heißen diese ganzen Wesen, die dieser General Skorpion auf die Kamen-Super-Mega-Rider da loslässt, insgesamt Kung-Fu-Monster, weil sie ja auch Kung-Fu können. So.
Genau.
Und ja, also wir werden über Einzelheiten jetzt auch gleich noch sprechen. Genau. Genau. Und dieses Handgemenge endet in einer Reihe nicht nachvollziehbarer Explosionen, die der einer...
Unmotiviert explodiert die Landschaft
ringsum. Genau. Und der Kamen Rider fährt da durch und der Film ist plötzlich einfach zu Ende.
Es kommt vorher noch so ein kleines bisschen Motorradballett, weil noch so ein paar Skelettkrieger übrig sind, die auf Motorrädern um einen dieser Kamen Rider...
Also der Generalskorpion wird dann auch noch irgendwie also immer wenn man so ein Monster zerstört, explodiert das. Also wie man das damals von Power Rangers auch noch kennt. Und das passiert mit dem Generalskorpion auch. Der zerbirst aber dann auch noch in so einer Atomexplosion, in seinem schwarz-weiß aufgenommenen Atompilz plötzlich.
Holla die Waldfee, nicht? Ja, also deshalb merkt man, der ist in der Hierarchie weiter oben als der, der doch größer explodiert.
Da knallt es ordentlich. Wenn der davon geht, dann knallt es ordentlich. Genau.
Aber sowas von.
Und ich habe schon so gelacht und habe dann so gedacht, ja, Kathi, pass mal auf, der Film ist gleich zu Ende. Und wir haben das Standbild jetzt hier noch auf dem Fernseher und es steht einfach Ende. Und der Film endet einfach komplett unmotiviert.
Ja, es gab auch zwischendurch ein paar Sequenzen. Also eine Dialogszene, da haben sie irgendwie Erdbeben festgestellt, die ihnen helfen sollten, die Monster zu lokalisieren, diese Monsterkrieger, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und zwei Typen unterhalten sich darüber und dann sagt die Frau noch was und mitten im Satz kommt ein Schnitt und es wechselt zu einer Außenszene irgendwo hin. Und wir wissen nicht, was sie sagen wollte.
Also ich meine, vieles davon kann halt verloren gegangen sein. Der Film ist halt sehr alt, also der ist in den 70ern, 75, glaube ich, gedreht worden in Taiwan mit Unterstützung von Toei. Mhm. Ich war lange Zeit der Meinung, das sei so ein Bootleg-Ding, dass sie sich einfach, wie auch immer, die Kostüme gekrallt haben und einfach so ein Ding selber gedreht haben oder die Kostüme so gut wie möglich nachgebaut haben und selber gedreht haben. Aber tatsächlich ist das eine Adaption, eine offizielle Adaption, die unter mithilfe von Toei in Japan selber entstanden ist. Also es ist so halb offiziell, also ich vermute, dass man versucht hat, mit taiwanesischen Darstellenden so diese Kamen Rider-Marke irgendwie dort auch zu etablieren und zu sagen, na komm, dann versuchen wir halt, also eine Serie kriegen wir da vielleicht nicht ins Fernsehen, vielleicht weil da die Infrastruktur auch nicht, ist alles Spekulation. Und dann versuchen wir es eben über eine Reihe von Kinofilmen das zu machen. Wenn ich das mir richtig angelesen habe, weil so richtig viele Informationen gibt's im Netz nicht, ist, glaube ich, Toei auch nur in den ersten beiden von dreien dann noch involviert. Und das sind auch die beiden, die es eben hier in Deutschland gibt. Eben einmal Frankensteins Kung-Fu-Monster und dann eben die Forschung Krieg der Infras. Genau. Ja, so zwei, drei Sachen, die ein bisschen auffällig sind. Es gibt am Anfang zwei Kamen Rider, also zwei Super Rider, nämlich einmal den einen und den zweiten. Das kommt daher, weil in der allerersten Kamen Rider Staffel gab es nämlich auch schon zwei Kamen Rider. Was daran lag, dass, also die haben die Serie halt angefangen zu produzieren und dann ist das halt nicht so in Japan, dass man hingeht und erstmal so eine Staffel abdreht und dann wegsendet, sondern da wird also noch während der Ausstrahlung weiter produziert. Also man produziert so vielleicht so 4-5 Folgen vor und fängt dann schon mit der Ausstrahlung an und produziert dann eben die Staffel während die schon läuft, dann eben auch zu Ende. Und der Darsteller des ersten Kamen Riders hat sich bei einem Stunt beide Beine gebrochen.
Aua.
Und musste dann kurzfristig ausgetauscht werden. Und dort kam eben dann ein neuer Darsteller, so ein bisschen wie bei Doctor Who, ein neuer Darsteller mit einem neuen Namen in die Serie, der wurde dann Kamen Rider 2. Nach und nach kehrte dann Kamen Rider 1 oder Ichigo, wie er gerne genannt wird, in Fachkreisen auch Schnüffelstück genannt, nein, Entschuldigung, Ichigo, wie er auch genannt wird, kam dann in die Serie zurück, sodass dann eben, also die Serie hat irgendwie so 70 oder 80 Folgen oder sowas, relativ üppig auch für so eine Tokusatsu-Serie. Das ist heute deutlich weniger. kam dann eben auch bis zum Ende der Serie dann wieder zurück, sodass es dann eben zwei Kamen Rider gab. Und die Fortsetzung dessen war tatsächlich Kamen Rider V3, was dann eben der dritte Kamen Rider war. Mhm. Und die vierte Kamen Rider Dame, die wir hier sehen, mhm. ist der sogenannte Rider Man. Also ist im japanischen Original eben auch tatsächlich ein Mann. Und ich glaube, in den meisten Einstellungen in diesem Film auch. weiß man es nicht. Man weiß es nicht. Und der kommt eben aber auch aus der Kamen Rider V3 Serie. Also im Grunde genommen ist dieses hier auf dem Stand des Kamen Rider Universums ungefähr bei Kamen Rider V3 anzusehen und von dort eben eine taiwanesische Adaption. Das so zu den Rahmendaten. Ich habe von der allerersten Kamen Rider Staffel noch nichts gesehen, eben weil mich so ein bisschen diese 78 Folgen sind, glaube ich, so ein bisschen abschrecken. Mhm. Aber man kann das tatsächlich sich angucken und könnte man sich angucken, wenn man das möchte. Ich weiß noch nicht, ob ich das möchte.
Das weiß ich auch nicht.
Muss ich aber sehen, also viele Leute sind da sehr begeistert drüber, eben weil das so der Startpunkt ist für die Kamen Rider Geschichte. Genau. Du hattest zwischendurch diese Monster angesprochen. Mhm. Im Gegensatz zu den Kaijus, mhm. die ja riesengroß sind, sind die ja jetzt nicht groß, die haben ja nur so Menschengröße.
Genau.
Ja. Halt in Abgrenzung zum Kaiju, was eben riesengroß ist, hat man die hier eben auf Menschengröße. Mhm. Und dann nennt man die eben Kaijin, mhm. von schrecklicher Mensch oder schreckliches Monster, also Jin eben im Sinne von Mensch. Mhm. Jin ist immer so die Nachsilbe für Menschen, also Gaijin, mhm. sind beispielsweise Ausländer, also Menschen aus dem Ausland, fremde Menschen. Und Saiyajin, mhm. ne, wie die von Dragon Ball, das sind eben die Menschen vom Planeten Saiya.
Ja.
Beziehungsweise, genau, also die.
Gut.
Ne, also,
weiß ich das auch mal.
Habt ihr mal ein bisschen Japanisch noch gelernt heute? Ist doch ein wunderbarer Bildungspodcast hier. Genau. Wie würdest du denn, also wir haben jetzt sehr viel über den Film gesprochen. Wie hast du den Film denn wahrgenommen?
Er hat ein recht gutes Tempo. Mhm. Ich bin nicht sicher, ob ihr die Handlung so raussehen würdet beim ersten Gucken, wie ich sie euch gerade zusammengefasst habe, weil er so ein bisschen schnell springt zwischen vielen Szenen. Man kriegt oft nicht so richtig mit, was, wer, wie, jetzt, was, hä? Nochmal langsam? Warum sind wir jetzt plötzlich hier und nicht mehr da und überhaupt? Das ist eher so in der Retrospektive, dass sich das erschließt. Es passiert schon relativ viel regelmäßig. Also jetzt nicht so, dass man lange Landschaftsaufnahmen hätte, die langweilig sind oder Leute betrübt in die Kamera schauen und nichts sagen und nichts passiert. Es ist jetzt nicht mein originäres Lieblingsgenre. Mhm. Ich habe aber Schlechteres gesehen. Mhm. Ich fand die Choreografie von den Kämpfen teilweise ziemlich gut. Mhm. Ich mochte, dass da so viele Kaijin rumrannten, die auch sehr unterschiedlich aussahen. Insgesamt wäre das jetzt kein Film, wo ich sagen würde, den muss man mal gesehen haben.
Ich finde, der ist halt aus so einem historischen Interesse ganz interessant. Gerade wenn man sich so ein bisschen so für Abseitiges interessiert. Ich finde halt, in Japan ist dieses Tokusatsu ein total gültiges Genre, mit dem auch richtig viel Geld gemacht wird. Also jedes Jahr gibt es eine neue Staffel Super Sentai und das auch seit den 70ern, frühen 70ern. Jedes Jahr gibt es eben auch seit den 70ern eine neue Kamen Rider Staffel. Jetzt ist, glaube ich, gerade Kamen Rider Blade oder sowas erschienen, mhm. was dann immer auch ein komplettes Jahr umspannt. Mhm. Also nagelt mich nicht fest auf die Serie, die gerade neu beworben wird. Aber das wechselt halt auch einmal im Jahr. Das heißt, eine neue Ausrichtung, ein neues Kostüm. Und die Muster sind alle verhältnismäßig ähnlich. Und auch die Storys, die da erzählt werden, da finden sie das Rad nicht neu. Aber die schaffen es halt, diese Marke seit den 70ern am Leben zu erhalten. Mit Unterbrechungen natürlich. Also in den 90ern war bei Kamen Rider so ein bisschen die Luft raus. Da hat man so ein bisschen nebenher noch erzählt. Aber so richtig wusste man nicht so richtig mit dem Franchise was zu machen, während Super Sentai, also die Basis für die Power Rangers, halt munter weiterproduziert worden ist. Und erst im Jahre 2000 kam das Franchise dann so richtig wieder zurück mit Kamen Rider Kuga, was ich gerade auch schaue. Und da hat man sich auch wieder so auf das besonnen, was die Serie ausgemacht hat. So dieses Käferthema war wieder stärker mit da drin. Das hat sich dann eben auch verloren. Also was dann auch dazu geführt hat, dass der Kamen Rider dann immer so ein Zauberer war. Oder ein Geist. Oder ein Auto mit so einem Reifen am Rand. Oder ein ein Ringer, der sich mit Münzen verwandeln konnte. Also es ist halt auch sehr wirr und man hat dann wirklich versucht, wir haben mal ein Crossover gesehen aus einer Super Sentai-Serie und einer Kamen Rider-Serie, wo der Kamen Rider so Obstkräfte hatte.
Oh Gott, ja.
Da erinnerst du dich. Also man, das ist ein sehr vielseitig einsetzbares, also es ist nur dieses Kamen Rider-Thema, maskierter Rider, die Masken sehen manchmal so ein bisschen käferähnlich aus, aber was die Serie tatsächlich macht, ob es eine Comedy-Serie ist, ob es eine Dramaserie ist, ob es Horror ist, also Kamen Rider Amazons, was man auch hier in Deutschland ganz frei gucken kann, ist tatsächlich eher so in Richtung Horror und Splatter angelegt. Sehr viel Body-Horror und sehr viel Grusel, wohingegen eben Kamen Rider Game, das mit den Früchten am Anfang zumindest noch relativ komödiantisch ist und dann später sehr dunkel und düster wird. Oder Kamen Rider Den-O, was auch im Supporting-Cast sehr witzig und sehr überdreht gemacht ist. Das war die mit dem Zug, die ich dir mal erzählt hatte. Also da habe ich auch schon einiges gesehen. Und ich weiß, schön groß, Lara, als ich mal bei Lara zu Gast war und eine Stunde mal Zeit hatte, habe ich mir meinen Rechner geschnappt und so einen Kamen Rider-Film mal geguckt. Und sie hat mir so ein bisschen über die Schulter geguckt und fand das, glaube ich, auch ganz putzig. Aber das ist halt in Japan immer noch ein unfassbar großes Ding. Und Tokusatsu-Serien, so Super Sentai-Serien und all das, also es gibt halt nicht nur die Super Sentais, es gibt nicht nur Kamen Rider, es gibt auch noch sowas wie Garo, was im Grunde genommen halt so eine Henshin-Tokusatsu-Serie ist halt eben für Erwachsene mit deutlich viel mehr Splatter, mit sehr viel mehr Sex. Also das sind halt auch Dinge, die dann für alle Generationen so ein bisschen hergestellt werden. Also das ist halt auch eine Art von Kunst. Also das, wenn man dann drauf guckt und sagt, boah, das ist schlecht gemacht. Ja, es ist aus den 70ern, da sahen die Filme halt auch ein bisschen anders aus. Da war die Ästhetik auch noch eine andere. Oh, das sieht aber irgendwie ulkig aus, warum haben die da so lustige Kostüme an, das kann nur scheiße sein. Dann sage ich, ja, aber, weil das damals in Japan oder eben auch in Ostasien so eine bestimmte Ästhetik war, die auch gewünscht war. Gerade so dieses Kampflastige, dieses Kung-Fu-lastige, dass da eben viel mit hat eben auch durch Kämpfen gelöst worden ist, gar nicht so sehr mit Waffen. Also da ein paar von den Figuren haben Waffen, da wird mit Kanonen geschossen. Also gerade die Monster haben dann eben oft auch so Kanonen auf dem Rücken, über die dann gefeuert wird. Aber die Rider selber treten und schlagen eigentlich eher. Also dann eben auch so von einem Martial Arts Aspekt, was sehr interessant ist, was auch dazu geführt hat, dass auch in den 70ern die Shaw Brothers, in den ehrwürdigen Hongkonger Shaw Studios, selber so einen Film gedreht haben, den es auch auf Deutsch gibt, nämlich Invasion aus den Männern der Erde oder The Super Inframan, den man auch grob mit in diese Reihe zählen kann, der da einmal absolut nicht reingehört, weil es eben aus Hongkong kommt und nicht aus Taiwan. Und der kommt halt noch viel stärker aus dieser Kung-Fu-Ecke, also diese ganzen Jackie Chan-Filme, die damals auch erst in Hongkong in Hongkong gestartet sind und gar nicht in Amerika, also im Gegensatz zu Bruce Lee, der in Amerika angefangen ist und der später nach Hongkong kam, war Jackie Chan ja wirklich von Anfang an erstmal in Hongkong unterwegs, so diese Drunken Master Filme und so. Und das ist, also dieser Super Inframan zieht natürlich eine ganze Menge aus dem Japanischen, bedient sich auch bei Kamen Rider, aber auch bei Ultraman, was nochmal ein ganz eigenes Feld ist, aber das ist so eine Tradition und auch so eine Ästhetik, die damals und auch heute noch in Japan sehr, sehr gut funktioniert. Und das kann man belächeln. Damit macht man es sich aber sehr einfach und verpasst, glaube ich, so ein, also was sehr aufwendig zu produzieren ist, weil du hast irgendwann mal oder mehrfach schon so diese etwas unmotivierten Explosionen halt eben erwähnt. Das ist richtig aufwendig und richtig teuer.
Ja.
Also es macht halt nur nicht viel Sinn.
Ja, das ist genau das Problem. Also klar, es ist immer schön, wenn irgendwo was in die Luft fliegt. Für ein bestimmtes Genre ist das essentiell auch einfach. Es wirkt halt nur manchmal wirklich so wie, und jetzt müssen wir noch was explodieren lassen. Wir haben die Kämpfe, wir haben das Kenny-Kind, auf das wir gleich noch zu sprechen kommen. Wir haben unsere Helden etabliert, wir haben die Kaijin oder Kaiju, je nachdem, was es ist. Jetzt müssen wir noch was explodieren lassen. Bei den Kaiju-Filmen klappt das ganz gut, dass man einfach so ein Kaiju auf eine Miniatur drauftrampeln lässt und dann explodiert die halt.
Das ergibt sich aus sich selbst.
Genau, so, das passt. Aber wenn das Kaijin und menschengroße Cyborgs meinetwegen sind, diese Rider, und 5 Meter neben der nächsten Person fliegt einfach so ein bisschen Dreck in die Luft bei einer Explosion, fragt man sich schon ein wenig, was da jetzt explodiert ist und warum.
ich würde jetzt diesen Film sicherlich auch nicht zum Einstieg empfehlen. Da gibt es sicherlich bessere, modernere Versionen, also ganz viel von den aktuellen Power Rangers. Kann man einfach so bei Netflix gucken. Auch die Power Rangers würde ich unter Tokusatsu stellen, auch wenn natürlich die Ausrichtung eine sehr amerikanische ist. Aber also um das vielleicht auch nochmal zu erklären für Leute, die das nicht wissen, das hätten wir vielleicht früher machen sollen. Die Power Rangers entstehen halt so, indem man halt die Kampfszenen aus den Super Sentai-Serien nimmt und alles, wo halt die menschlichen Charaktere ohne Maske zu sehen sind, dreht man halt nach mit inzwischen, glaube ich, neuseeländischen und australischen Darstellern, die nicht in irgendeiner Gewerkschaft sind. Also die Produktion von Power Rangers ist auch nicht unproblematisch. Da wird also schön an der Union dran vorbei produziert. Aber sei es drum. Und also die Amerikanisierung, die da stattfindet, wird eben aufgrund der Action-Sequenzen aus Japan eben vorgenommen. Also alles, was da eben an Suit-Action dabei ist. Und da sind die Kaijus, die dann später dann auch dazukommen. Also Power Rangers, also wenn das Monster groß wird, wird aus dem Kaijin ein Kaiju. Ist halt eben auch sehr Kaiju-lastig in dem Moment. Und dann, wenn natürlich der Roboter kommt und gegen das Kaiju kämpft. Das ist alles in Japan gedreht. Da haben die amerikanischen ProduzentInnen nichts mehr mit zu tun. Also früher war es Saban, dann war es zwischendurch mal Disney, dann wieder Saban. Und inzwischen gehört der ganze Bums hier Hasbro. Mhm. Was auch noch ganz spannend ist, weil das ist, glaube ich, so nach Lego die zweitgrößte Spielzeugfirma der Welt. Mhm. Und natürlich wollen die diesen Power Rangers-Kuchen haben. Aber in allen Facetten ist halt Power Rangers auch Tokusatsu. Und ja, wenn man da wirklich mal also das nicht noch von früher kennt, und ich weiß nicht, jemand in unserem Alter, Mitte, Ende 30, der ist mit den Power Rangers wahrscheinlich irgendwie groß geworden, hat das zumindest mitbekommen. Wer da aber noch mal einen Einblick haben möchte, der kann da wirklich mal reingucken. Und wenn Amazon Prime verfügbar ist, ich weiß nicht, ob es aktuell noch verfügbar ist, aber eben für eine japanische Staffel wirklich Amazon Riders oder Kamen Rider Amazon sich angucken, absolut empfehlenswert, finde ich, weil das einen Blick auf ein Genre wirft, was es hier in Deutschland so nicht gibt und was hier nicht Fuß fassen konnte.
Nee, bei uns gibt's so die zwei oder so.
Die zwei.
So diese ja. Polizisten-Serien ja. oder sowas, diese Privatermittler-Sachen.
Dabei ist das halt, also ein Element dieser Serien ist halt, dass da einer ist, der ein Superheld ist, der sich halt verwandeln kann. Das sind halt in 99,9% der Fällen einfach Männer. Es gibt weibliche Riders, das will ich gar nicht behaupten. Also ich habe aber auch schon mehrfach gesagt, jetzt, dass es hier eine weibliche Superrider gibt, ist schon sehr außergewöhnlich. Aber also in 99% der Fällen sind es eben Männer. Aber alles drumherum kann halt ein eigenes Genre sein. Dann ist der eine, also in Kamen Rider X8, ist der eine Typ halt ein Arzt. So, ja. Und hat dann immer so ein schickes Kopf um Hals. Und dass es eigentlich sowas wie eine Arztserie ist. Oder ein Kamen Rider Kuga ist, der hält, ich glaube, Kellner oder sowas in einem Café und sein Kumpel ist Polizist. Und die beiden lösen es gemeinsam dann eben und mit vereinten Kräften die Fälle. So, das sind, also das Genre und die Geschichten, die erzählt werden, gehen halt über das hinaus, in der Regel, was diese Verwandlung und diese Monster halt eben sind. Und ich weiß, dass dieser Film das nicht hält, weil das halt eben auch eine Verdichtung ist. Das ist ja. halt die Filmfassung einer 78-teiligen Serie plus dessen Fortsetzung. Also ist ja wie schon die Kamen Rider V3-Serie, die hiermit adaptiert wird. Aber also man bekommt hier einfach wirklich die Verdichtung auf die Action-Szenen und so ein paar Spielszenen, um die Figuren dorthin zu bekommen. Weil die Action-Sequenzen sind relativ häufig. Also das Pacing des Filmes zieht immer mal wieder an. Dann gibt es so ein paar doch relativ drollige Dialogsequenzen. Aber man hat halt immer wieder ordentlich Fatzengeballer.
Ja.
Und also das ist schon ganz schön. Aber Substanz hat das tatsächlich nicht. Und ich würde auch lügen und meine eigenen Ideale an Filme verraten, wenn ich sagen würde, das hier ist hohes Kino. Nee. Das ist es nicht. Nee. Das ist Trash. Das ist mir bewusst. Aber das ist ein Aspekt dieses Genres. Und ich würde mir wünschen, dass dieser Film verfügbarer wäre, als er es ist. Mhm. Der war lange Jahre überhaupt nicht zu bekommen. Und wenn überhaupt über YouTube, wo es auf dem Kanal Wu-Tang Collection, ich weiß nicht, inwieweit der offiziell ist, aber die Mitglieder des Wu-Tang Clans sind ja selber große Kung-Fu-Fans und haben diese ganzen alten Shaw Brothers-Filme auch gefeiert und haben die in Amerika auf den Markt gebracht. Und vermutlich gibt es in Anlehnung dessen eben auch diesen YouTube-Kanal. Und dort kann man den Film tatsächlich mit deutscher Synchro finden. auch schon sehr lange. Wenn man, also man muss schon genau wissen, wonach man sucht, um den Film zu finden, tatsächlich. Und jetzt gab es Anfang des Jahres oder Ende letzten Jahres, da bin ich mir nicht mehr so hundertprozentig sicher, eine neue DVD-Auflage mit einem remasterten Bild. Und die haben wir jetzt eben mehr oder weniger gesehen. Und es ist so, die ist halt ausverkauft, die kriegt man nicht mehr. Oder halt eben zu horrenden Preisen. Und das ist halt ärgerlich, weil es ist schon eine Perle dieses Genres und eben auch so, es fällt halt so ein bisschen in die Kategorie Kaiju und Godzilla und alles, was aus Japan kommt, und irgendwie ist es seltsam, also obwohl es nicht aus Japan kommt natürlich, aber es hat schon seine Wurzeln dort und alles ist schon irgendwie trashig und schlecht gemacht. Und ich meine, dir ist das zwischendurch auch mal aufgefallen, das ist halt gar nicht so schlecht gemacht.
Das ist gar nicht so schlecht gemacht. Also die Kostüme sehen toll aus.
Also gerade die der,
der Kaiju, der Monster, genau, der Monster. Wie gesagt, die Kampfchoreografien fand ich ziemlich gut. Also da habe ich deutlich Schlechteres gesehen. Ich hatte gerade noch so einen Gedanken, da kannst du immer sagen, was du davon hältst. Diese unmotivierten Landschaftsexplosionen, sind die sowas wie eine symbolische Darstellung für die Wucht der Kampfschläge und Tritte?
Ja.
Könnte das sein? Also
ja.
Ist das einfach so dieses, die kloppen sich da so dolle als Cyborgs und Monster?
Also bei den Power Rangers oder bei der Super Sentai Serie weiß ich das halt zufällig, weil das tatsächlich mal so erklärt worden ist. Wenn du dich erinnerst, sobald sich die Power Rangers verwandelt haben, explodiert hinter denen auch die Landschaft.
Ja.
Und oft in den Farben, wie die Power Rangers selber sind. Das heißt, du hast dann plötzlich hinter denen so eine regenbogenartige Explosion. Und das wird dadurch erklärt, dass die Power Rangers sich über das sogenannte Morphin Grid verwandeln. Also Morphin ist halt eben der amerikanische Begriff für Henshin, also für die Verwandlung. Und also Morphen. Das war in den 90ern Computer.
Animorphs kennt ihr vielleicht noch.
Genau, gutes Beispiel. Also Dinge, die sich von dem einen ins andere verwandeln, die wurden dann eben gemorpht. Also weiß ich nicht, ob ihr noch Kai's Power Goo kennt, das Computertool, wo man Bilder halt so verfremden konnte.
Ach,
ja, das ist halt auch Morphen, also von dem einen Status in den anderen. So, kleiner Exkurs. Einer von vielen. Und dieses Morphin Grid, also dieses Netz, speichert eben die Energie für diese Sentais oder diese Henshin Heroes. Und das ist halt so ein bisschen meine Erklärung, warum es in diesen Henshin und Kamen Rider und Tokusatsu-Filmen so viel explodiert. Weil das tatsächlich die Energie ist, die da rausschleudert. Wenn die Power Riders angegriffen werden und mit so einem Schwert getroffen werden, dann siehst du immer auch so kleine Funken an deren Kostüm. Soweit haben sie das jetzt hier nicht gemacht, aber auch das ist normal. Das ist deren Energie, die dann so losspratzt, die Rüstung. Die haben ja auch nicht mehr als einen Schlafanzug oder Spandex.
Nee.
Das ist ja, und vielleicht so ein paar Rüstungsteile, ein bisschen Plastik, ein bisschen Hartplastik oder sowas, wo dann die Helme draus gemacht werden. Oder es sind tatsächlich einfach Motorradhelme, die so ein bisschen bemalt werden. Das haben wir, glaube ich, beim Roboter der Sterne. Da hatten die ja halt auch einfach nur Motorradhelme mit Hörnern auf. Also auf relativ Sparflamme gedreht. Das gibt's halt auch. Und also so einfach wie möglich. Und es ist auch vollkommen egal, weil in der Sekunde, wo du diese Leute halt in diese Kapuzenpullis oder in diese Schlafanzüge dann eben setzt, kannst du halt immer die gleichen 8 Leute übers Feld jagen. Und es wirkt immer so, als keine neue Armee.
Ja.
Weil in der Szene davor sind sie halt eben getötet worden, die Handlanger. Dann setzt du die neue Armee. Und es wirkt halt immer, als wäre es eine neue Armee, obwohl es wahrscheinlich die gleichen 8 Leute sind, die übers Feld rennen.
Vermutlich.
Also sehr sicher sogar.
Ja. Apropos immer die gleichen 8 Leute. Lass uns über Kenny reden.
Kenny ist ein Trope aus Kaiju-Filmen, auch aus Tokusatsu-Serien schon auch. Ist so ein Kindercharakter. Das ist ein Trope, was ich erlebe seit Filmen aus den 60ern. Du hast auch schon so einige Kennys erlebt.
Ja.
Hat so seine Wurzeln, glaube ich, tatsächlich eher in den Gamera-Filmen als in den Godzilla-Filmen, taucht dort aber in Abstufung auch aus. Ein Kenny ist ein kleines, oft dickliches japanisches Kind mit einer Schirmmütze, was alles weiß.
Ja, das sind so die Kinder, die dafür sorgen, dass andere Menschen, die diese Filme gucken, keinen Kinderwunsch mehr haben.
Das ist der Punkt, ja.
Die tauchen oft auf. Manche sind tatsächlich ein bisschen sympathisch. Nicht alle. Die kommen immer überall rein.
Ja.
Also die kommen auch in den G8-Gipfel rein, wenn das sein muss.
wir geben gleich auch noch mal ein paar weitere Filmtipps.
Genau. Und wissen tatsächlich immer alles. Die können immer sofort sagen, wie diese Monster heißen, die da durch die Gegend rennen. Die genau. wissen genau, wie die heißen. Die wissen auch...
Oder geben denen einfach die Namen, die dann genau. vom Militär dann auch übernommen werden.
Genau. Ist so ein bisschen wie die Benennung vom Sams, oder? So.
Ja.
Freitag hatte ich frei, Montag schien der Mond so und Samstag ist halt das Samstag. Und so ist das auch mit den Monsternamen.
Genau.
Und die wissen auch immer, welche Monster die guten sind und welche die bösen. Also gerade in den Kaiju-Filmen ist es ja so, dass da häufig mehrere Monster auch gegeneinander antreten. Und die gehen einem echt ein bisschen auf den Keks.
Also im Falle von Gamera gibt's halt im dritten Gamera so ein bisschen den ersten Proto-Kenny. Eigentlich im ersten schon, aber da hat das nicht, noch nicht so große Auswüchse. Im Gamera 3, Gamera gegen Gaios, sitzt der halt irgendwo im Wald, der wird nicht großartig vorgestellt, ist, glaube ich, der Enkel von irgendeinem Dorfältesten, yeah. Bürgermeister oder irgendwas in der genau. Richtung. Und sitzt dann plötzlich eben mit den Militärs und dem Krisenstab in diesem Raum und sagt, ja, das Monster, was Gamera bekämpft hat, heißt Gaios. Und dann fragen sie ihn ja, wieso weißt du das? Ja, das ist das Geräusch, was dieses Viech macht und danach habe ich es benannt. Und dann übernehmen die diesen Namen halt einfach. Ja. Oder halt eben in späteren Filmen werden diese Kennys halt dann auch halt eben zu den zentralen Heldenfiguren, weil die Gamera-Filme dann einfach Kinder in diese Abenteuer schicken, weswegen die Gamera-Filme schon auch eher als Kinderfilme gemeint worden sind. Ich glaube, der absolute Ober-Kenny ist der Kenny oder der Junge in Godzilla's Revenge. Oder ich weiß gar nicht, wie er sonst heißt, aber der ist auch relativ berüchtigt. Das ist da, wo ein kleiner Junge zusammen mit Godzillas Sohn, also mit Minya zusammen, auf die Monsterinsel geht und das Ganze so eine Traumsequenz ist. Und das ist halt der schlimmste Kenny aller Zeiten. Also den hast du doch nicht gesehen und nee, den werde ich dir auch niemals zeigen. Nee.
Weil ich kenne nur den Witz mit Monster Island. Ist nur ein Name.
Achso, ja, das ist aus den Simpsons.
Okay.
Ja, nein. Aber also das ist halt wirklich schlimm. Dann hat man halt diesen Kenny den ganzen Film über. Oft ist das eben nur ein Trope. Und das wird hier halt eben auch genutzt. Also da taucht plötzlich dieses Kind mit der Schirmmütze auf. Komischerweise schon so eine Kamen Rider Mütze von diesem Kamen Rider V3, den es in diesem Universum ja gerade erst 5 Minuten gibt.
Ja.
Was ich ganz komisch finde. Ne?
Sehr seltsam in der Tat. Und das Ding ist, also in den Gamera-Filmen hat man oft auch noch Kinder dabei, die so einen Stein haben, über den sie mit Gamera verbunden sind.
In den späteren, ja.
In den späteren?
In den 90er-Jahren-Filmen.
Und da wird auch so ein bisschen diese Unschuld und Reinheit der Kinder dargestellt dadurch. Das wird dadurch vermittelt, weil Gamera ja auch immer den Kindern hilft und so. Die Kennys wirken überhaupt nicht unschuldig oder irgendwas.
Nein.
Die wirken nicht mal sympathisch. Ich weiß nicht, was die da sollen.
Und das ist einfach die Ausrichtung. Also Gamera ist halt im Gegensatz zu Godzilla eben stärker an Kinder gerichtet. Und Gamera ist in den ersten 8 Filmen aus den 60ern bis in die späten 70er oder bis ins Jahr 1980, da kam, glaube ich, der letzte, der Freund der Kinder.
Mhm.
So, das ist sein Titel. Und später wird er dann in den 90ern der Guardian of the Universe, der Beschützer des Universums. Mhm. Da verschiebt sich die Rolle so ein bisschen. Aber daher kommt eben diese Kinderfigur, dass man irgendwie eine kindliche Figur in diesem Film braucht, wo die Kinder, die im Kino sitzen, merken, okay, da ist jemand wie ich, der in diesem Abenteuer zumindest eine kleine Rolle hat. Und dann sind die halt so overpowered, damit die Kinder denken, boah, so kann ich auch sein. Ich kann auch ein Freund von Kamen Rider sein. Ich kann auch ein Freund von Gamera sein.
Ich kann auch ein Kenny werden.
Werde auch du ein Kenny.
Ich finde das ganz spannend auch tatsächlich, weil ich es hat ja auch viel kulturelle Hintergründe, alles in diesen Film. Und ich weiß von einer Kollegin, die eine Zeit lang in Südchina irgendwo gelebt hat, also wirklich mehrere Jahre, die hat halt gesagt, so, bis die 6 sind, werden die Kinder da behandelt wie kleine Kaiser und Könige. Und sobald sie in die Schule kommen, unterstehen sie dem totalen Drill in diesen Schulen. Und ich bin mir halt nicht sicher, ob das mit dem entsprechenden kulturellen Hintergrund nicht einfach eine Figur ist, um die man als Zuschauerin Angst hat, gegebenenfalls. Ohne dass ich für die jetzt eine Story schreiben muss. Weil persönliche Entwicklung kriegen die meisten Figuren da nicht. Also die Erwachsenen ganz, ganz wenig.
Nee.
Wenn dann mal so ein Erkenntnisgewinn irgendwie so von wegen, ah, wir wissen jetzt mehr über dieses Monster. Wir wissen, man kann es mit Ammoniak töten oder irgendwie sowas.
ja, zum Beispiel.
Das ja. Manchmal gibt's auch so eine kleine Liebesgeschichte, aber das ist auch wirklich so ganz, ganz oberflächlich. Aber es gibt keine Charakterentwicklung und es gibt halt auch keine Charaktereinführung in dem Sinne. Entweder die sind mir sympathisch oder sind mir nicht sympathisch. Und wenn da ein Kind auftaucht, ist das vielleicht einfach auf aufgrund von kulturellem Hintergrund, pauschal eine Figur, bei der die ZuschauerInnen aus dem Kulturkreis sagen, oh mein Gott, um dieses Wesen muss ich Angst haben.
Aber das ist hier tatsächlich genauso. Diese ganzen Kamen Rider und Super Rider, die stehen dann plötzlich im Bild. Weißt du, wie einer denen mit Vornamen heißt?
Kenny?
Nee, halt eben auch nicht. Ja. Die kriegen schon Namen, das sind taiwanesische Namen, also irgendwas Chinesisches oder sowas. Keine Ahnung. Das merkt man sich wahrscheinlich nicht so schnell und es ist auch für die Handlung vollkommen unerheblich. Einer heißt Dr. Chai, das habe ich mir gemerkt, weil der Name wurde alle 5 Minuten gesagt. Mehr weiß ich nicht, mehr habe ich mir nicht gemerkt. Ich habe ein Problem damit, mir Figurennamen in Filmen zu merken. Ich habe diesen Film jetzt schon zum 2. Mal gesehen und es ist vollkommen egal, wie die heißen. Das ist Super Rider 1, Super Rider 2 und Super Rider V3 und Super Rider Rider Woman. So, das ist alles, was man wissen muss. So, ja. Und das reicht auch, um ins Geschäft zu gehen und zu sagen, ich will das da. So, das reicht vollkommen aus.
Ja, weil die Kinder gehen ja auch nicht ins Geschäft und wollen die menschliche Version. Ne, genau. Die wollen ja die abgegradete Kamen Rider Version eben.
Und damit sind halt diese Tokusatsu-Filme, und das geht halt damals schon in die gleiche Richtung mit Crossovern und Reboots und Gastauftritten und so weiter und so fort. Im Grunde genommen haben die nichts weiter gemacht als dieses ganze Avengers und DCEU und hast du nicht gesehen und dieses massive Crisis Infinite Earth Crossover im Arrowverse im Fernsehen einfach vorwegzunehmen und zu sagen, also es funktioniert nach den exakt gleichen Dynamiken, es ist seichte Unterhaltung mit viel Action, es ist bunt, es explodiert viel, also mehr Konsistenz als ein Avengers-Film hat das hier auch nicht. Ehrlich nicht.
Nee, beziehungsweise umgekehrt, ein Avengers-Film hat auch nicht mehr Konsistenz als das, was wir hier gesehen haben.
Das ist der Punkt. Natürlich hat man jetzt über dieses MCU und auch über Comic-Hefte die Möglichkeit, so eine Figur komplett auszuerzählen. Mhm. Jeden Monat erscheint ein Iron-Man-Heft, jeden Monat gibt es ein neues Batman-Heft und so weiter und so fort. Aber das funktioniert und das passiert in Japan exakt genauso. Jede Woche kommt seit 1971, wegen meiner Meinung mit einer Woche Pause, weil Feiertag ist oder sowas, eine neue Folge Kamen Rider. Relativ, also klar, diese Pause in den 90ern. Ich glaube, Super Sentai ist da so ein bisschen das bessere Beispiel, weil da weniger Pausen drin gewesen sind. Aber diese Figuren oder dieses Universum wird halt seit jetzt mittlerweile beinahe 50 Jahren, 45 Jahre, 54, also seit den 70ern auf jeden Fall. Das sind 71, doch, seit 50 Jahren.
Ja.
Das kommt ganz gut hin. Seit 50 Jahren werden diese Universen weitererzählt. Und das mit genauso vielen Medien. Es gibt Mangas, es gibt Anime-Serien, es gibt was für Kinder, es gibt Spielzeug, es gibt halt eben diese ganz normalen Fernsehserien, dann gibt es dazu nochmal Specials, Kinofilme, die in Japan laufen, die zum Teil auch nach Amerika und Europa gebracht werden, weil man damit nochmal einen kleinen Euro hofft zu machen. Deutschland kommt da so ein bisschen zu kurz leider im Moment. Mhm. Amerika erlebt da gerade so eine kleine Renaissance, weil viele von den japanischen Firmen merken, also gerade Tsuburaya Productions, dessen Gründer Eiji Tsuburaya damals ja auch an den Godzilla-Filmen mitgearbeitet hat, die merken gerade, dass da richtig Geld zu machen ist und deswegen spülen die gerade richtig viel Ultraman nach Amerika und international, weil die merken, okay, wir fixen die Leute jetzt gerade mal an und die Chance, dass die Leute dann bereit sind, wenn sie ganz viel umsonst bekommen haben, irgendwann mal so eine Staffelbox tatsächlich zu kaufen und Geld dafür auszugeben, ist größer, wenn sie wissen, was sie da holen.
Ja.
Und worauf sie dann Bock haben. Also erstmal können die Leute sich einen Geschmack bilden, werden also informiert, können sich selber informieren. Und das ist halt eine Dynamik, die erleben wir seit dem Start des MCUs Mitte der 2000er Jahre exakt genauso. Mhm. Also ganz viel Output in die Kinos bringen. Also Kinofilme sind unfassbar zugänglich. Comics, Superhelden-Comics finden weder in Amerika noch in Deutschland im gleichen Maße statt, wie es die Kinofilme tun. Und dementsprechend finden diese Figuren halt heute vorrangig im Kino statt. Und exakt das Gleiche ist hier passiert.
Ja.
Da ist eben dieses Kamen Rider-Franchise von Japan, also auch in den Kinderschuhen, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes in den Kinderschuhen, nach Taiwan geholt worden, um das dort eben auf den Markt zu bringen. Es mag albern erscheinen, das mag seltsam sein, das mag befremdlich sein, das mag lachhaft sein, aber das ist das Gleiche wie Spider-Man, nur mit vielleicht ein bisschen weniger Budget, aber halt eben auch die Ästhetik der 70er Jahre treffen.
Mhm. Ne? Stimmt, bei Spider-Man läuft auch so ein Rhino rum und sowas.
So ein Rhino eben. Und wenn man sich anguckt, wie Spider-Man im Fernsehen in den 70ern ausgesehen hat, die Serie lief damals auf, ich glaube, CBS, auf dem Sender, die hatten damals auch die Wonder Woman Serie mit Linda Carter und auch so ein paar andere Geschichten am Laufen. das sieht genauso aus. Mhm. Also wenn man das vergleicht mit dem, was damals mit den Superhelden eben auch mit dem Fernsehbudget gemacht worden ist, da müssen sich diese Kamen Rider-Geschichten aus Taiwan nicht verstecken.
Also wenn ich mich an die Hulk-Serie erinnere, die ich fast religiös geguckt habe mit Bruce Banner und Lou Ferrigno als Hulk.
War das Lou Ferrigno? Es war aber nicht Bruce Banner, es war David Banner.
David Banner, stimmt, David in der Banner. Serie hieß er anders.
Genau.
Stimmt.
Was dazu geführt hat, dass die Comicfigur heute Bruce David Banner heißt.
Okay.
Ja, das ist also retroaktiv in die Comics übergegangen.
Und ich habe ja viel später erst erfahren, also dass es eine Batman-Serie gab, wusste ich, wenn man sich die alte Adam West Batman-Serie anguckt, da sind wir auf einem Level. Ja. Also dieser lilafarbene Anzug vom Joker ist jetzt nicht weit weg von dem, was da getragen wird in den Sachen.
Und wir haben hier also wirklich Monster, die wirklich aussehen wie halt so ein Werwolf, aber dann eben mit Rüstung an, oder wie so ein ägyptischer Kobrakopf, aber dann eben mit so schillernd bunten, wie sagt man denn?
Ja, wie so Schuppen fast.
Ja, ne? Schuppen fast schon so aufgesetzt. Mhm. Das sieht wirklich richtig, richtig gut aus. Das
sieht richtig nice aus.
Also KostümdesignerInnen haben da wirklich ganze Arbeit geleistet.
Hut ab vor denen, und die müssen sich ja für die Serie, hast du mich vorher nochmal dran erinnert, im Prinzip jede Woche neues Design ausdenken.
Das geht auch manchmal schief. Ja. Das geht sogar, also gerade bei Ultraman geht das öfter schief, als es klappt. Googelt mal nach, oh Gott, wie ist er denn? Aber weiß ich nicht, googelt mal nach dem Dinosaurier mit den Panzerketten. Das ist ein Ultraman-Monster.
Gab es nicht auch so eine Nudelbox oder sowas? Oder
ja, bei Jetman, bei der Super Sentai-Staffel, da gibt's auch so eine böse Nudelbox, genau. Meine Super Sentai ist auch stärker noch meine Kinderserie natürlich. Da sind die Monster noch ein bisschen lustiger. Also da gibt's auch viel Quatsch. Dieser Film ist ja auch Quatsch, das haben wir ja festgestellt. Mhm. Aber ich glaube, dass man da halt drüber hinwegsehen kann, wenn man gerade den Bezug zum aktuellen MCU halt eben hat, wo klar ist, da steckt viel Geld drin. Mhm. So, ich glaube, der Avengers Endgame hat fast $3 Milliarden eingespielt weltweit.
Kann sein, ich habe
2,75 Milliarden Dollar, glaube ich, irgendwie sowas. Highest grossing Superhero Movie ever aller Zeiten irgendwie. Da ist richtig Geld in dem Franchise. Dann können die natürlich auch ein paar hundert Millionen ausgeben, um diesen Film zu produzieren, das ist ganz klar. So viel war damals aber offensichtlich nicht nötig, um das zu produzieren, um es an den Mann zu bringen, gerade in einem kleineren Markt wie Taiwan oder eben in Deutschland, wo es das Spielzeug zu den Super Sentais halt auch nur über Umwege gab.
Ich erinnere mich dunkel, dass ich auch in meiner Kindheit, also in den 90ern, als die Power Rangers sehr aktiv liefen in Deutschland, da auch Spielzeug gesehen habe.
Ja, natürlich,
Spielzeugläden.
Das war überall.
Ich wollte es nicht haben, weil ich damals mit Power Rangers nicht viel anfangen konnte. Aber das war halt einfach präsent.
Wenn man da nochmal einen Überblick haben möchte, es gibt auf Netflix eine Serie namens The Toys That Made Us. Mhm. Und da wird halt eben über Spielzeug geredet und dieses Phänomen um diese Spielzeuge herum. Und dort gibt es eine Folge über die Power Rangers. Mhm. Und da wird auch kurz über Super Sentai gesprochen. Mhm. Und Super Sentai ist ja verwandt mit Kamen Rider. Und dementsprechend kann man da schon mehrere Parallelen ziehen. Wobei natürlich, also eine Folge über Kamen Rider wäre obsolet, weil das einfach nicht den Impact hatte hier im Westen und auch bis heute nicht hat. Ich will euch diesen Film auch nicht schmackhafter machen, als er ist, weil das ist wirklich richtig Special Interest, was wir heute hier besprochen haben. Aber gerade unter dem Gesichtspunkt, dass das eben im Zweifelsfall genauso cheesy und übertrieben und bunt und flashy ist wie so ein Avengers-Film, ist das halt nicht weniger gültig als so einer.
Nee. Das stimmt. Und ich meine, es gab sicher auch nicht ohne Grund diese amerikanische Power Rangers Neuverfilmung vor 3 Jahren.
Ja, ist schon ein bisschen her.
2017?
2017 könnte hinkommen,
Alles ein bisschen aufgehübscht, so nach westlichen Sehgewohnheiten. Aber
da scheinen,
Power Rangers mit Sorte und allem.
Da scheinen ein paar Leute tatsächlich zu glauben, dass man damit noch Geld machen kann. Hat nicht so funktioniert. Und ich glaube, Kamen Rider braucht man in Deutschland oder in Amerika auch nicht nochmal versuchen. Das ist in den 90ern schon mal schiefgegangen. Man hat es dann nochmal probiert eben mit Kamen Rider Dragon Knight und es ist ein zweites Mal schiefgegangen. Ich glaube, der Drops ist gelutscht. Ich finde es aber so als Beispiel und mir war wichtig, ein Beispiel zu nehmen, was tatsächlich in Deutschland existiert hat. Wir hätten irgendwas von Kamen Rider besprechen können. Ich habe neulich den 2018er Film gesehen, Heisei Riders Generation, was das 2018er Special gewesen ist, zum Ende der Heisei-Ära. Also die Heisei-Ära wird immer nach dem aktuellen Kaiser, glaube ich, benannt. Und wenn der Kaiser abdankt oder neu gewählt wird, dann gibt es eine neue Ära. Deswegen gibt es die Showa-Ära, die geht bis in die 80er, glaube ich, hinein, späten 80er. Dann fängt die Heisei-Ära in den 90ern an. Und für Kamen-Rider fängt die Heisei-Ära eben im Jahre 2000 an, weil da Kamen-Rider Kuga neu auf den Markt kam. Und seit 2018 ist die Heisei-Ära eben zu Ende und die sogenannte Reiwa-Ära ist gestartet. Und es gibt jetzt eben auch schon, ich glaube, den dritten Reiwa-Rider. Und das hier ist ganz, ganz frühe Showa-Ära, eben 70er Jahre und sehr, sehr eben auch in diesem Stil verhaftet, der dort eben als Ästhetik eben vorgeherrscht hat.
Ich finde es schön, du hast es vorhin schon mal kurz angesprochen, diesen Vergleich zu ziehen zu westlichen Serien wie Doctor Who zum Beispiel. Ja. Im Deutschen meinetwegen Tatort und Polizeiruf, was es auch seit Jahrzehnten gibt, mit unterschiedlichen Ermittlungsteams mittlerweile an verschiedenen Standorten, immer so ein bisschen anderer Hintergrund. Da fehlt das Fantasy-Element bei den deutschen Serien, weil bei den Deutschen ohnehin Fantasy fehlt.
Ich weiß nicht, ich habe schon Tatort. Also
gutes Argument.
Also wenn Schimanski aus 100 Metern Höhe runterfällt und Scheiße ruft, ich weiß nicht, wo das noch realistisch ist. Oder jeder Tatort mit Til Schweiger, das kann nur Fantasy sein.
Das ist richtig. Schade, dass er sich nicht verwandelt. Dann hat er auch so einen Helm auf.
Carmen Schweiger. Nun ja, wir albern rum. Ich glaube, wir haben gesagt, was wir sagen wollen. Genau.
Also in dem Kontext einfach mal vielleicht einen Blick drauf werfen, um zu gucken, wie in anderen Regionen der Welt so Traditionen aussehen.
Also diesen Film aufzutreiben dürfte schwierig werden, weil er halt kleine Auflage rauskam, ist wirklich Special Interest. Es gibt da mehr, also streckt eure Fühler mal aus, guckt, was es in Deutsch gibt. Ich empfehle euch in dem Bezug gerne unseren anderen Podcast und dann, wir haben ja verschiedene Projekte bei uns, den bereits erwähnten König der Podcasts, wo Daniel und ich, schönen Gruß, immer regelmäßig über Monsterfilme eben auch sprechen, hauptsächlich über Godzilla. Kati ist dort manchmal zu Gast.
Immer wenn die großen Affen kommen.
Ja, wenn die, zum Beispiel wenn die großen Affen kommen oder auch mal kleine Affen kommen oder was ganz anderes kommt, dann ist Kati auch mit dabei. Aber eher selten und Kati und mich gemeinsam hört ihr eben bei Videomitschnitt. Ist auch ein schönes Projekt, was es jetzt schon ein bisschen länger als ein Jahr gibt, was Nerd 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 als Einzelprojekt so ein bisschen abgelöst hat auch. Genau, Links dazu findet ihr in den Shownotes, haben Lara und Andreas bestimmt auch hübsch verlinkt und ich denke, dann dürfte es das gewesen sein für heute.
Ich denke auch. Viel mehr lässt sich nicht mehr dazu sagen. Den Rest müsst ihr selber erkunden, erforschen.
Genau.
Reinschauen.
Wie hat damals schon die Sesamstraße gesagt, wozu habt ihr Kopf und Hände? Guckt doch selber mal einen Kamen-Rider-Film.
So sieht's aus.
Genau. Ja, dann bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank für diesen Platz.
Auf Wiedernerd.
Tschüss.